Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Leistungsabbau bei der Arbeitslosenversicherung. Betroffen sind vor allem Junge. Die Linke droht mit dem Referendum. Dazu später in der Sendung der Vergleich mit Deutschland. Was kriegen Arbeitslose da? Dann zur anderen Sozialversicherung. IV-Bezüger im Kosovo sollen keine neuen Renten mehr erhalten. Das will der Bundesrat. Weiter Griechenland in der Schuldenfalle. Ratingagenturen stufen die Kreditwürdigkeit des Landes herunter. Und wohin mit schädlichen Klimagasen? Nichts einfacher als das, ganz tief in den Boden pumpen. Das Dossier im heutigen Echo der Zeit zur Technologie der Clean Coal und der Antwort darauf von Kritikern. Saubere Kohle gibt es nicht. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und zunächst jetzt Karin Britsch. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Zur Sanierung der Arbeitslosenversicherung hat der Nationalrat entschieden, dass Arbeitslose unter 30 künftig jede Stelle annehmen müssen, unabhängig von ihren Qualifikationen. Die Linke ist gegen solche Maßnahmen. Sie will vor allem, dass die Arbeitgeber mehr zahlen. Das wiederum wollen die Bürgerlichen nicht. Der Bundesrat will auf beiden Seiten ansetzen. Die Debatte im Nationalrat geht morgen weiter. National- und Ständerat sind übereingekommen, wer dafür aufkommen soll, wenn jemand seine Krankenkassenprämien nicht bezahlt. Zahlt jemand nicht, obwohl er könnte, muss die Versicherung nur für Notfallbehandlungen aufkommen. Bei jenen Patienten, die ihre Krankenkasse nachweislich nicht bezahlen können, weil sie arm sind, springt der Kanton ein. Der Bund verschärft den Kampf gegen IV-Betrug im Ausland. So sollen Leute, die im Kosovo leben, keine neuen Invalidenrenten mehr erhalten. Im Kosovo würden die meisten Missbräuche vermutet, erklärte Bundesrat Burkhalter im Ständerat. Ermittlungen seien schwierig. Zum Teil seien Ermittler bei ihrer Arbeit im Kosovo mit dem Tod bedroht worden. Überprüft werden aber auch die Sozialversicherungsabkommen mit den anderen Staaten des früheren Jugoslawiens. Nach der Annahme des Minarettverbots hat die FDP ihre Vorstellungen zur künftigen Ausländerpolitik präsentiert. FDP-Chef Pelli verlangt, dass Ausländerfragen auch in Zukunft dem Volk vorgelegt werden. Und das Ja zum Minarettverbot müsse nun vorbehaltslos umgesetzt werden. Erneut forderte die FDP klare Richtlinien, an die sich Ausländerinnen und Ausländer bei der Integration in die Schweizer Gesellschaft zu halten hätten. Im Fall Libyen kommt eine Forderung von höchster UNO-Stelle. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, verlangt, dass Libyen die beiden Schweizer Geiseln umgehend freilässt. Es gehe nicht an, die beiden Männer ohne stichhaltige Begründung festzuhalten, so die UNO-Hochkommissarin in Genf. Libyen verletze damit Grundrechte. Der Technologiekonzern OC Oerlikon steckt tief in Schwierigkeiten und braucht neues Geld. Das Unternehmen hat eine Sanierung der Schulden angekündigt. Den Banken schlägt OC Oerlikon vor, die Schulden in Aktienanteile umzuwandeln. Zudem musste der Konzern heute Verluste im Solargeschäft bekannt geben. An der Börse ist der Aktienkurs nach der Ankündigung zeitweise um 25% eingebrochen. In Bagdad sind bei einer Reihe von Anschlägen mehr als 100 Menschen getötet worden. Gegen 200 Personen wurden verletzt. Mehrere Autobomben waren vor Regierungsgebäuden und im Geschäftsviertel explodiert. Die Anschläge wurden verübt wenige Tage, bevor in der irakischen Hauptstadt viele Ausländer zu einer Auktion von Ölförderrechten erwartet werden. Die EU hat Jerusalem erstmals als Hauptstadt zweier Staaten bezeichnet, als Hauptstadt Israels, aber auch als solche des künftigen Staats Palästina. Dabei handelt es sich um eine Kompromissformulierung. Die Schaffung eines eigenen Palästinenserstaates wird nicht ausdrücklich erwähnt und doch kommt zum Ausdruck, dass die EU eine Zwei-Staaten-Lösung für das Beste hält. In der Erklärung der EU-Außenminister heißt es weiter, Israelis und Palästinenser müssten nun Verhandlungen aufnehmen über den künftigen Status von Jerusalem. Die hohe Verschuldung Griechenlands wird zunehmend zum Problem, für das Land selbst, aber auch für den Euroraum. Erstmals seit 10 Jahren hat eine Ratingagentur Griechenland bezüglich Zahlungsfähigkeit herabgestuft. Damit muss der griechische Staat für seine Kredite einerseits mehr Zinsen zahlen, andererseits haben die Aktien der griechischen Banken nach dieser Abstufung stark an Wert verloren. Auch der Euro kam unter Druck. In Basel ist Altständerat Gianreto Plattner gestorben, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Der Sozialdemokrat vertrat den Stadtkanton von 1991 bis 2003. Im Jahr 2003 präsidierte er den Ständerat. Zu den Schwerpunkten von Gianreto Plattner gehörten die Umwelt, die Steuer- und die Sozialpolitik. In Zürich ist kurz nach ihrem 91. Geburtstag die Malerin und Illustratorin Hanni Fries gestorben. Die Künstlerin hatte während 30 Jahren von den Theaterproben am Zürcher Schauspielhaus Skizzen geschaffen. Für ihr malerisches Werk erhielt Hanni Fries 1981 den Kunstpreis der Stadt Zürich. Die Schweizer Nationalmannschaft der U17-Fußballer ist im Bundeshaus empfangen worden. Politikerinnen und Politiker gratulierten den Junioren zu ihrem WM-Titel. Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer sagte, die U17 habe in Nigeria Fußballgeschichte geschrieben. Die Spieler ihrerseits bedankten sich bei den Politikern. Ohne die Unterstützung der gesamten Schweiz wäre der WM-Titel nicht möglich gewesen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.400 Punkten, minus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.319 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.5104 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0247 Franken. Das Wetter. Über dem Mittelland liegt morgen gebietsweise Nebel, oberhalb von 700 Metern scheint die Sonne. Nur ganz im Westen gibt es ein paar dichtere Wolken. Die Höchsttemperatur erreicht im Norden 5, im Süden 12 Grad. Am Donnerstag wird es im Norden zeitweise nass, im Süden bleibt es aber meist sonnig bei 8 bis 11 Grad. Verkehrsinfo Deres von 18.07 Uhr, die wichtigsten Meldungen in Kürze. Auf der Nord-Süd-Achse 2 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny zwischen Vevey und Montreux.
Sie hören Schweizer Radio DRS. Diese Sendung heißt «Echo der Zeit» und so geht sie weiter. Arbeitslosenversicherung in Zeiten der Krise. Was debattiert und entscheidet hier bei uns der Nationalrat? Und wie funktioniert die Sozialversicherung in Deutschland? Dann IV-Betrügereien im Kosovo und ihre Folgen. Die Schweiz kündigt das Sozialhilfeabkommen. Griechenland in der Schuldenfalle. Ein Experte erklärt, was das heißt für Griechenland und für den Euro. Dann die Blitzkarriere vom Einwandererkind zum Weltmeister und dem Integrationssymbol, die Schweizer U17-Fußballer und ihr Empfang im Bundeshaus. Erinnerung an das Fräulein vom Amt. Vor 50 Jahren wurde das Schweizer Telefonnetz automatisiert. Und im Dossier «Der Glaube an die Zukunft» für den Energieträger von gestern.
It's morning in America, and it's morning in America for coal.
Er sehe Morgenröte für die Kohle, sagt Fred Palmer, der Kohlelobbyist in den USA. Umweltschützer sind sehr skeptisch. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Mitten in der Krise möchte der Nationalrat Leistungen der Arbeitslosenversicherung kürzen. Neben höheren Beiträgen brauche es auch Sparmaßnahmen, um die verschuldete Arbeitslosenversicherung wieder ins Lot zu bringen, findet die bürgerliche Mehrheit. Auffällig häufig wird dabei der Vergleich mit der EU bemüht. Dort stünden Arbeitslose sehr viel schlechter da. Zuerst Nathalie Christen mit der Argumentation heute in der Nationalratsdebatte.
Der bürgerliche Schulterschluss funktioniert bis jetzt. FDP, SVP und CVP wollen nicht nur die Beiträge für die Arbeitslosenkasse erhöhen, voraussichtlich von 2 auf 2,2%. Sie wollen vor allem auch sparen, Rezession hin oder her. So ist zum Beispiel bereits klar, unter 30-Jährige werden auch Jobs annehmen müssen, die ihrer Ausbildung nicht entsprechen. Kein Problem, fand SVP-Nationalrat Peter Spuhler.
Ein junger Arbeitnehmer soll auch in der Lage sein, auf Eigenverantwortung hin etwas zu tun, dass er eine Stelle findet.
Gegen die Vereinten Bürgerlichen hatte die Linke, die ausschließlich auf höhere Beiträge setzt, keine Chance. Trotz Referendumsdrohung. Und obwohl viele, wie der Grüne Louis Schelbert, dann erinnerten, die Krise sei von der Finanzindustrie ausgelöst worden.
Man lässt die UBS ohne offiziellen Widerspruch wieder die alten Zielsetzungen bei Gewinnen und Eigenkapitalrendite ankündigen. Gleichzeitig dürfen die Banker, sie sind ja die Auslöser der Wirtschaftskrise, mit dem Segen des Bundesrates und der Aufsichtsbehörde wieder Boni einsacken. Die Leistungen für die Arbeitslosen dagegen will der Bundesrat abbauen.
Nur, diese Leistungen seien so gut, da könne man ruhig ein wenig abbauen, befanden die bürgerlichen Parteien. Und jeder Einzelne zückte Vergleiche mit EU-Ländern. CVP-Nationalrat Pirmin Bischof störte zum Beispiel, dass man in der Schweiz auf mindestens 18 Monate Arbeitslosengeld Anspruch hat, während Nachbarländer weit unter einem Jahr bleiben.
Wir haben auch Bereiche gefunden, wo wir exorbitant überschießen. Im Vergleich mit unseren Nachbarländern, da sind gewisse massvolle Kürzungen vertretbar.
Die auffällig häufig gezogenen Vergleiche veranlassten SP-Mann Hans Wittmer zur Frage an SVP-Unternehmer Peter Spuhler.
Herr Spuhler, Sie wollen ja immer zu Recht zu den Besten gehören. Sie vergleichen permanent mit Volkswirtschaften und mit Versicherungssystemen, wo es schlechter ist.
Als Unternehmer wolle er eben wettbewerbsfähig sein, antwortete Spuhler. Was aber allen klar war, es ging den Bürgerlichen auch ganz konkret um die Personenfreizügigkeit. Um Arbeitskräfte aus der EU, die längst nicht alle einfach heimfahren, wenn sie ihren Job verlieren. Und die dann Anspruch aufs hohe Schweizer Arbeitslosengeld haben, sofern sie vorher 12 Monate lang in eine Arbeitslosenkasse einbezahlt haben. BDP-Nationalrat Hans-Jörg Hassler sagte es am deutlichsten.
Dass Arbeitslose lieber von unserer Arbeitslosenversicherung Leistungen beziehen, wo sie eben viel mehr bekommen als in ihrem Heimatland, liegt auf der Hand.
Aus diesem Grund, so die bürgerliche Mehrheit, sei es erst recht zu verantworten, bei den Leistungen zu kürzen. Wo genau, wird morgen weiter debattiert.
Nathalie Christen. Unsere Arbeitslosenversicherung sei zu attraktiv für ausländische Arbeitskräfte, wird da also argumentiert. Selbst in Deutschland werde Arbeitslosen weniger ausbezahlt als in der Schweiz. Stimmt das? Ursula Hürzeler in Berlin erläutert das deutsche Modell der Arbeitslosenunterstützung.
Rund 29.000 Deutsche sind im letzten Jahr in die Schweiz eingewandert. Gemäß Umfragen sind es vor allem die guten Arbeitsbedingungen und die hohe Lebensqualität, die sie in den Süden locken. Doch viele, gerade aus den östlichen Bundesländern, suchen schlicht und einfach eine Stelle. Zwar ist in Deutschland die Zahl der Arbeitslosen in den letzten Jahren von über 5 auf rund 3,2 Millionen zurückgegangen, doch jetzt in der Krise nehmen die Entlassungen wieder zu. Viele Betriebe werden nicht alle Jobs retten können, auf denen die Angestellten seit Monaten nur noch kurz arbeiten. So gesehen ist das Interesse nach wie vor groß, sich eben anderswo, zum Beispiel in der Schweiz, eine neue Stelle zu suchen. Allerdings, die meisten, die arbeitslos werden, bleiben in Deutschland und melden sich bei der Bundesagentur für Arbeit. Dort werden sie nicht nur betreut oder im besten Falle neu vermittelt, von dort her bekommen sie auch ihre Unterstützung. Zunächst das Arbeitslosengeld 1. Je nach Alter und Zivilstand beträgt es zwischen 60% und 67% des früheren Nettolohns. Und Nettolohn heißt hier der Lohn nach Abzug der Sozialbeiträge, der Krankenkassenprämien und der Steuern. Normalerweise wird dieses Arbeitslosengeld 1 während 12 Monaten ausbezahlt, bei den über 55-Jährigen länger. Anspruch darauf hat aber nur, wer mindestens 12 Monate lang in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt hat. In der Schweiz will man diese Frist eben auf 18 Monate verlängern. In jedem Fall gibt es eine finanzielle Obergrenze, höher als 2.114 Euro in Westdeutschland und 1.940 Euro in Ostdeutschland darf das Arbeitslosengeld nicht ausfallen. Rund ein Drittel der 3,2 Millionen Arbeitslosen ist von dieser Regelung betroffen. Für die übrigen zwei Drittel, diejenigen, die schon länger arbeitslos sind, gilt in Deutschland seit 5 Jahren allerdings ein härteres Regime. Sie bekommen nur noch das Arbeitslosengeld II, besser bekannt unter dem Namen Hartz IV. Im Klartext bedeutet das, dass Langzeitarbeitslose mit Sozialhilfeempfängern gleichgestellt werden. Wie viel sie in ihren früheren Jobs verdient haben, spielt da also keine Rolle mehr. Pro Person gibt es einheitlich 359 Euro plus Wohnkosten, Krankenkassen und Rentenversicherung. Wer Kinder hat, bekommt zusätzlich bis zu 287 Euro pro Kind mehr. Mit Fördern und Fordern hat die rot-grüne Regierung und Gerhard Schröder ihre damalige Reform überschrieben. Heute macht Hartz IV gerade gut ausgebildeten Berufsleuten Angst. Sie befürchten, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit plötzlich sozial abzusteigen. Denn bevor es überhaupt Hartz IV vom Staat gibt, müssen die Betroffenen ihre eigenen Sparkonten bis zu einem Freibetrag aufbrauchen. Geld, das später vielen fehlen könnte bei der Rente.
Das deutsche Modell der Arbeitslosenversicherung, das war aus Berlin Ursula Hürzeler. Sie sorgte für rote Köpfe, die Diskussion über mutmaßlichen Sozialhilfebetrug in der Schweiz. Verschiedene Kantone und Städte gerieten unter Druck und gehen seither verstärkt gegen Missbräuche vor. Und auch der Bund reagiert. Bundesrat Burkhalter sagte im Ständerat, man gehe jetzt auch mehr gegen den IV-Betrug im Ausland vor. Die Sozialversicherungsabkommen mit den Staaten Ex-Jugoslawiens würden überprüft. Jenes mit dem Kosovo soll nächstes Jahr gar nicht mehr weitergeführt werden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Betrug und Missbrauch komme bei der Invalidenversicherung noch immer viel zu oft vor, so SVP-Hardliner Maximilian Reimann heute im Ständerat und weiter.
Der Kampf dagegen muss mit allen Mitteln geführt werden. Das Schweizer Volk soll Gewissheit haben, Herr Bundesrat, dass dem auch so ist.
Reimann wollte von Sozialminister Didier Burkhalter insbesondere wissen, warum im Kosovo die angeheuerten IV-Detektive ihre Observation aufgeben mussten, worauf Didier Burkhalter die Fakten auf den Tisch legte.
La société mandatée au Kosovo ayant renoncé à son mandat après tout simplement que ses collaborateurs ont fait l'objet de menaces de mort sérieuses.
Die beauftragte Detektei sei von ihrem Mandat zurückgetreten, da gegen ihre Mitarbeiter ernstzunehmende Morddrohungen ausgesprochen worden seien, so Burkhalter. Nach den bisherigen Erfahrungen sei davon auszugehen, dass im Kosovo tatsächlich ein überdurchschnittlich hohes Potenzial an Versicherungsbetrugsfällen vorliege, Didier Burkhalter.
Le Kosovo est donc spécifique, particulièrement difficile. Il faut, je crois, ici être particulièrement clair.
Der Kosovo sei ein Spezialfall, bei dem er auch speziell vorgehen müsse, so Burkhalter. Darum werde das Sozialversicherungsabkommen mit dem Kosovo im nächsten Jahr nicht mehr weitergeführt.
Dans le cas précis du Kosovo, le Conseil fédéral a clairement l'intention de ne pas proroger au-delà de 2009 la Convention de sécurité sociale. La situation est encore trop confuse sur place et c'est un euphémisme.
Die Aufkündigung dieses Abkommens bedeutet, dass neue IV-Renten in den Kosovo nicht mehr ausbezahlt werden müssen. Das Geld wird erst dann wieder fließen, wenn Kosovo die Rahmenbedingungen verbessert, eventuell auch Observationen von Kosovaren mit Schweizer IV-Renten ermöglicht. Mit diesem Schritt bekräftigt der Bundesrat seinen Willen, den IV-Missbrauch hart zu bekämpfen. Das Signal an potenzielle und tatsächliche IV-Betrüger ist unmissverständlich. Yves Rossier, Direktor vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
Wir haben schon jetzt festgestellt, auch den anderen Nachfolgestaaten von Jugoslawien, dass unsere Forderung um eine bessere Zusammenarbeit mit den Lokalbehörden, was die Betrugsbekämpfung angeht, dass diese Forderungen auf Verständnis gefallen sind. Wahrscheinlich spielt auch die Haltung gegenüber der Weiterführung des Abkommens mit Kosovo eine Rolle.
Der Druck scheint also Wirkung zu zeigen. Was übrigens mögliche Schweizer IV-Betrüger angeht, prüft das Bundesamt für Sozialversicherungen die konzentrierte Betrugsbekämpfung, wie sie bereits in Thailand stattfindet, auf Brasilien und die Dominikanische Republik auszudehnen, wo sich ebenfalls viele Schweizer IV-Rentenbezüger niedergelassen haben.
Griechenland hat seit langem notorisch hohe Budgetdefizite. Der Staat ist stark verschuldet. Jetzt hat die Verschuldung offenbar ein derart drastisches Ausmaß erreicht, das sich Sorge breit macht. Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank, hat die Regierung in Athen zu strikter Budgetdisziplin aufgefordert. Und heute hat die erste Ratingagentur ihre Drohung wahrgemacht und Griechenlands Kreditwürdigkeit herabgestuft. Was heißt das alles für Griechenland und für die gesamte Eurozone? Darüber habe ich mit Daniel Gross gesprochen. Er ist Direktor des Zentrums für europäische Politikstudien in Brüssel. Erste Frage an Daniel Gross. Wie schlimm ist die Situation der griechischen Staatskasse tatsächlich?
Im Grunde genommen kann der Staat sich selber nicht mehr finanzieren. Und vor allen Dingen kann er sich nicht bei seinen eigenen Bürgern finanzieren. Das heißt also, das Defizit wird nicht von den eigenen potenziellen Steuerzahlern zumindest selbst getragen, sondern muss alles vom Ausland finanziert werden. Und die Ausländer, wurde jetzt gesagt, faktisch von den Ratingsagenturen, lange kann der griechische Staat das nicht mehr durchhalten. Und das heißt wohl, dass sie jetzt vor einer sehr schwierigen Situation stehen dort hinten.
Heißt das, dass das, was Jean-Claude Trichet gestern gefordert hat von Griechenland, nämlich mutige Maßnahmen zu treffen, das liegt gar nicht drin? Griechenland hat keinen Spielraum mehr.
Es kann sich jetzt nicht mehr erlauben, nicht das zu tun, was die Finanzmärkte erwarten. Es geht nicht mehr so sehr darum, was die EU erwartet, was vielleicht Herr Trichet erwartet, sondern jetzt geht es darum, für Griechenland die Erwartungen der Finanzmärkte zu erfüllen, sonst bekommt es einfach nicht mehr das Geld, was es braucht.
Und was erwarten diese Finanzmärkte?
Die Finanzmärkte verlangen ein eindeutiges Zeichen, dass einmal die Ausgaben zurückgenommen werden, denn in Griechenland kann es sich nicht nur darum handeln, die Steuern zu erhöhen. Man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass das oft nicht viel gebracht hat. Und zum Zweiten heißt das, dass das gesamte Land seinen Konsum einschränken muss, denn Griechenland lebt schon seit Jahren über seine Verhältnisse. Nicht nur der Staat, sondern auch die privaten Haushalte. Und im Grunde genommen muss man ja zumindest vom Ausland her gesehen das ganze Land zusammensehen, also Haushalte und den Staat. Und deswegen müssen halt alle sich einschränken. Es geht nicht nur darum, ein bisschen Steuern zu erhöhen und ansonsten weiterzumachen wie vorher.
Jetzt hat die Ratingagentur Fitch heute als erste reagiert und Griechenland heruntergestuft. Andere wie Standard & Poor's und Moody's überlegen sich ähnliche Schritte. Welche konkreten Folgen hat das für Griechenland?
Einmal wäre das technisch sehr wichtig, denn dann können die griechischen Banken viele der Wertpapiere, die sie haben, nicht mehr bei der EZB als Sicherheit einreichen. Und das wäre schon mal ein erster Schritt. Und zweitens heißt es natürlich auch, dass viele andere Anleger in griechischen Wertpapieren sich jetzt sagen müssen, wir haben interne Vorgaben, wir dürfen nur bis zu einem gewissen Rating diese Wertpapiere, diese griechischen Anleihen in unserem Portfolio behalten. Und viele andere werden sie wohl abstoßen und dann geht nochmal der Preis noch weiter runter und die Spirale könnte sich weiterdrehen.
Sehen wir hier bereits die Umrisse des Gespenstes mit Namen Staatsbankrott?
Diese Spirale kann sich manchmal sehr schnell sehr weit drehen. Ich glaube, letztendlich wird es wohl zu diesem Zeitpunkt nicht dazu kommen. Und der Grund ist einfach der, dass ja zurzeit die Zentralbanken derartig viel Liquidität in den Markt pumpen und dass die Zinsen derartig niedrig sind, dass sich wohl bei einer gewissen Risikoprämie dann noch genug zur Zeit zumindest Anleger finden werden, die bereit sind, die griechischen Staatsschulden erstmal zu kaufen. Allerdings glaube ich nicht, dass das sehr lange so weitergehen kann.
Was bedeutet denn diese Entwicklung für die anderen 15 Euro-Länder? Müssen sie die Zeche bezahlen, wenn Griechenland seine Schuldenprobleme nicht in den Griff kriegt?
Nein, im Grunde genommen ist jetzt ja die Situation viel besser. Denn vor einem Jahr noch hätte man Griechenland nicht mal an den Rande des Abgrunds führen lassen können. Zurzeit sieht es anders aus. Die Märkte sind relativ ruhig. Und deswegen nehmen es auch jetzt die anderen Finanzminister in den anderen Euro-Staaten relativ gelassen. Sie hoffen halt, dass es nicht zur sogenannten Contagion kommt, dass also die Angst eines griechischen Bankrotts nicht die Zinsen überall hochtreibt. Und wenn es nicht dazu kommt, dann können alle erstmal tief durchatmen und sagen, das Problem ist in Athen und nicht bei uns.
Und die Stabilität des Euro, der Währung, ist auch nicht in Frage gestellt. Sehe ich das richtig?
Je härter die anderen Euro-Mitgliedstaaten sind, desto stärker wird eigentlich die Stabilität des Euro. Denn man zeigt ja, dass man durchaus gewillt ist, die Stärke der gemeinsamen Finanzen nicht dadurch aufzuweichen, dass man einzelnen Ländern zur Hilfe eilt, die über ihre Verhältnisse leben. Also ein harter Kurs heute könnte durchaus gut für den Euro sein.
Auskünfte von Daniel Gross im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen in Stichworten. Integrationslektion von Jungfußballern. Das Ende der Telefonistin in der Schweiz und saubere Kohle für Amerika. So schön war das. Die Schweizer U17-Fußball-Junioren-Nationalmannschaft, die in Nigeria Weltmeister wurde. Nicht nur der Titel war eindrücklich, auch der Anblick. Viele Hautfarben, viele Herkunftsländer waren da vertreten. Die Hälfte der U17 hat, wie das heißt, einen Migrationshintergrund. Oder wie das hieß, sie sind Einwandererkinder. Das war bisher einfach interessant. Heute, da die glorreichen Kämpfer im Bundeshaus geirrt wurden, war es etwas mehr. 8 Tage nach dem Minarett, nein. Die jungen Männer sind plötzlich Integrationssymbole. Dominik Meyer.
Das ist schon sehr gut. Hey, das ist wirklich
ja,
gut.
Es ist, ja. Ja, es hat keine Angst. Wir wissen, wir können nicht verlieren. Ab ja. Nach vorne, auf Deutsch gesagt, oder?
Ja.
Der Sportminister Ueli Maurer spricht mit dem U17-Captain Yannick Kamber. Die Weltmeister sind im roten Dress, die Siegmedaille um den Hals, ins Bundeshaus gekommen, um das Lob der Politik abzuholen.
Sie haben wirklich Großartiges geleistet. Ich gratuliere Ihnen dazu ganz herzlich. Machen Sie es gut.
Applaus und Schulterklopfen. SVP-Bundesrat Ueli Maurer spricht 1000 schöne Worte über diese unbeschwerten jungen Männer, über dieses multikulturelle Team, in dem die Hälfte der jungen Sportler Wurzeln im Ausland hat.
Ich glaube, miteinander dem gleichen Ball nachzurennen, ist die beste Integration. Das stelle ich seit Jahren fest auf Fußballplätzen, auch nicht auf diesem Niveau, aber Sport integriert nicht nur die Kinder, sondern auch Väter und Mütter am Spielrand.
So wie es in den letzten Wochen fast alle sagten und schrieben, der Erfolg der U17-Mannschaft sei ein Beispiel für Integration. Dabei ist das Team nichts anderes als ein Abbild des Schweizer Fußballs. Rund ein Drittel aller Spieler haben ausländische Wurzeln. Das bedeutet nicht immer Integration, etwa wenn in unteren Ligen Kosovaren, Serben oder Türken je eigene Teams bilden. Aber alle in einem Team, so gesehen sind die jungen Schweizer Weltmeister ein Beispiel für Integration. So sehen sie sich auch selbst. Stürmer Haris Seferovic und Mittelfeldspieler Kofi Nimele.
Ja, wir sind das Beispiel, wir sind das Team, wo das jetzt erreicht hat. Und wir sind also Vorbilder für ein paar, und das stimmt schon.
Also ich denke, der Fußball ist ein grosses Beispiel dafür, dass Integration eigentlich gut ist. Weil wenn man eine Gruppe von Serben und Albanern hat und die kommen nicht gut miteinander aus, dann kommt man auch nicht weit. Aber jetzt hier, wir haben so viele Ausländer, dass wir uns einfach zurechtgefunden haben.
So viele Ausländer, sagt der ghanaisch-schweizerische Doppelbürger Kofi Nimele über sich und all die anderen Doppelbürger im Team. Multikulti in der U17, alles kein Problem, sagt der Captain Yannick Kamper.
Meine Mannschaft ist egal, wer herkommt, und wir haben aus kollektiven Erfolg gehabt, und das Wichtigste, denke ich. Das sind meine Kollegen, und das ist egal, was sie für einen Glauben, was sie für eine Herkunft haben, das sind einfach meine Kollegen.
Tönt einfach. Weniger einfach ist die andere Frage. Kann der Weltmeistertitel helfen, Schweizer und Ausländer einander näher zu bringen? Wohl eher nicht. Der Jubel ist rasch geflogen. Heute diskutiert die Schweiz über die Minarettabstimmung, deren Folgen und Probleme bei der Integration. Und wenn es um Politik geht, bleiben die jungen Weltmeister wortkarg. Nur einer spricht, Mittelfeldspieler Kofi Nimele.
Also Politik interessiert mich sehr. Ich meine, ja, Hautfarbelei, und ich lebe in einem Land, wo hauptsächlich nur Weiße sind, und darum interessiert mich Politik sehr, also was auch hier in Abkur.
Was alles so abgeht in der Politik. Kofi Nimele hat in Ghana muslimische Verwandte und ist enttäuscht über das Minarettverbot.
Ja, ich finde, man hat es ruhig zulassen. Ich meine, ja, jetzt, ob man ein Türmchen mehr hat oder weniger, macht ja eigentlich nichts. Aber eben, das Volk, das so gestimmt hat.
Das Volk hat gegen die Minarette gestimmt. Dasselbe Volk hat gejubelt über die Schweizer Weltmeister. Zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Immer auf Draht, könnte man sagen, sind die Schweizerinnen und Schweizer, wenn es um technische Neuheiten und Erneuerungen geht. Wir lieben neue Geräte und gelten deswegen europaweit als Testgebiet. So ist es wenig erstaunlich, dass die Schweiz weltweit das erste Land war, dessen Telefonnetz vollständig automatisiert worden war. Am 8. Dezember 1959 war es soweit, also heute vor 50 Jahren. Philipp Erath hört zurück. Das Fräulein vom Amt. Wer früher telefonieren wollte, kam an ihr nicht vorbei. Zuerst musste man sich mit der Kurbel bei der Zentrale melden. Dort steckten die Telefonistinnen die Leitungen von Hand. Ein Stressjob, wie Kurt Stadelmann, Kurator im Museum für Kommunikation, erzählt.
In einer städtischen Zentrale war das ziemlich busy. Ein emsiges Treiben, da waren wahrscheinlich, sagen wir mal, in der Stadt Bern oder in Zürich gleichzeitig 30 Personen in einer Halle. Das war ein emsiges Treiben, ein Nuscheln, ein Zurufen auch, Stimmengewirr.
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg begann die PTT in den Städten automatische Telefonzentralen zu installieren. Doch für größere Distanzen war man noch länger auf das Verbindungsamt angewiesen.
Dann hat die Telefonistin sich eingestöpselt und gefragt, was beliebt. Dann musste ich sagen, ich möchte ein Gespräch mit Herrn Meier in sowieso. Und wenn das eben über das Netz hinausging, musste dann die Telefonistin zuerst eine Verbindung, sagen wir jetzt mal, von Winterthur nach Zürich stecken lassen. Dann ging es von Zürich weiter nach Fribourg und wenn es dann noch aufs Land rausging, von Fribourg dann weiter aufs Land hinaus.
Nicht selten braucht es mehrere Anläufe, bis ein Gespräch zustande kam, eine mühsame Angelegenheit. Die PTT wollte deshalb möglichst schnell den Telefonverkehr im ganzen Land automatisieren. 1959 war es schließlich soweit. In Scuol wurde die letzte manuelle Zentrale ersetzt. Die Schweiz war das erste Land, das die Automatisierung flächendeckend einführte. Dank dem, dass das Land klein ist und weil die PTT in Sachen Technik ehrgeizig war. Marc Fuhrer, Präsident der Kommunikationskommission und früher Mitarbeiter von Kommunikationsminister Adolf Ogi.
Die PTT war technisch weltweit führend. Sie war wirklich auch in diesen Gremien immer dabei, hat selbst technisch viele Innovationen gemacht. Ja, bis in die 80er Jahre. Nun hat sich dann eben die Sache geändert natürlich. Es gibt heute globale Entwicklungen. Die Entwicklungen sind heute auch bei der Software. Dort geht heute die Post ab und nicht mehr bei den Geräten oder bei den Ortszentralen.
Die ersten Mobiltelefone in den 70er Jahren wurden noch von der Schweizer Firma Autofon im Auftrag der PTT entwickelt und hergestellt. Erst zu Beginn der 90er Jahre beauftragte die PTT keine Hersteller mehr mit der Produktion von Telefonen. Und die Kunden konnten die Geräte fortan überall kaufen. Mit der Einführung des Natel Ds, dem sogenannten GSM, verlor die PTT ihr Technikmonopol dann ganz.
Da gab es den GSM-Standard beispielsweise. Diese Entwicklungen waren global, beim Festnetz genau gleich auch. Oder all diese verschiedenen Standards. Wir haben heute ISDN, ADSL und so weiter. Das sind Standards, die logischerweise global eingeführt werden müssen.
Die Internationalisierung der Standards traf die Schweizer Telefonindustrie. Firmen wie Hasler oder Autofon verschwanden. Weder Handys noch Telefonzentralen werden heute noch hier gebaut. Daran seien die Firmen teilweise selbst schuld, sagt Marc Fuhrer.
Die Schweizer Telekomindustrie hat sich zu lange einfach auf die Schweizer PTT konzentriert, der geliefert, vielleicht noch der Schweizer Armee geliefert und sich nicht früh genug an den internationalen, den globalen Märkten orientiert. Der Grund dafür ist vielleicht auch der, dass sie zu lange geschützt war, diese Industrie.
Heute kommen Ideen und Technik aus Skandinavien, aus den Vereinigten Staaten oder aus Fernost. Immerhin sind die Schweizer Telefonanbieter vorne dabei, wenn es darum geht, die Technik einzurichten. Die Schweiz hat nach Finnland am meisten Internet-Breitbandanschlüsse pro Einwohner und auch die Mobilfunknetze sind technisch auf dem neuesten Stand.
Telefonie in der Schweiz, als noch gestöpselt wurde, das war ein Bericht von Philipp Erath. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 34 Minuten, das Echo-Dossier. Die Chefin der US-amerikanischen Umweltbehörde hat gestern termingerecht zum Auftakt der Klimakonferenz in Kopenhagen eine Ankündigung gemacht, die Aufsehen erregt.
Once you know you have pollution and once you know it's endangering human health and welfare, then EPA must act and it must compel facilities to use the best technologies out there.
Das Treibhausgas CO2 sei als gesundheitsgefährdend einzustufen, sagte Lisa Jackson. Und dann, das verpflichte die Behörde, von den großen treibhausgasausstoßenden Betrieben die Einführung der bestmöglichen sauberen Technologie zu verlangen. Dieses Statement setzt nicht nur den US-Kongress unter Druck, also das Parlament, es versetzt auch die Anhänger der Clean Coal, von sogenannter sauberer Kohle, in freudige Aufregung, denn die neue Technologie der Clean Coal ist ein Zauberwort in der Klimadiskussion und lässt die Kohlenlobby
an die Zukunft glauben. Unser Korrespondent Peter Vögeli ist auf der Suche nach sauberer Kohle nach West Virginia und Ohio gereist.
Sogar der Lift im Hotel in Charleston, West Virginia, klingt wie ein Grubenlift beim Einfahren in den Kohleschacht. Kein Wunder. Die USA haben die größten Kohlereserven der Welt und West Virginia hat in den USA hinter Montana am zweitmeisten. 50% der elektrischen Energie wird in den USA aus Kohle gewonnen. West Virginia sei im Würgegriff seiner wichtigsten Industrie, wie ein Süchtiger abhängig von Kohle, sagt Umweltschützer Mel Tyree vor den Stufen des Kapitols in Charleston, West Virginia.
You know, the coal industry for over 100 years has had a stranglehold on our government and the politicians. West Virginia is essentially addicted to coal.
Nicht nur West Virginia, die ganze Welt. Der Anteil an Kohle am globalen Energieverbrauch wächst schneller als jede andere Energiequelle. Man rechnet, dass allein Kohle den zusätzlichen Energiebedarf bis 2030 zu einem Drittel decken wird und damit einen wesentlichen Anteil an den Treibhausgasen hat. Das weiß man auch in West Virginia, wo die langen Kohlezüge unübersee und hörbar sind. Doch genauso unübersehbar sind inzwischen auch die großen Plakate mit der Aufschrift «Clean Coal», saubere Kohle. Sogenannte «Clean Coal» elektrisiert die Wissenschaft, Politik und die Kohleindustrie in den USA und Präsident Obama, der aus dem Kohlestaat Illinois stammt, unterstützt diese Technologie mit Milliarden. Zum Beispiel im Kohlekraftwerk Mountaineer in New Haven, West Virginia, an der Grenze zu Ohio. In der großen Fabrikhalle lärmen die Brown Boveri-Turbinen. Und Pressesprecherin Melissa McHenry erklärt:
We're the only facility in the US and I think in the world that's capturing and storing CO2 from a working power plant.
Wir sind das einzige Kohlekraftwerk der Welt, das in Betrieb ist und gleichzeitig die sogenannte Clean Coal Technologie anwendet, neben einigen reinen Versuchsbetrieben. Carbon Capture Storage CCS heißt die Technologie, die 60-90% des anfallenden CO2 absorbieren und unter hohem Druck in verflüssigter Form tief in die Erde pumpen soll, wo es einerseits in sicheren Gesteinsformationen gelagert und andererseits von diesen chemisch gebunden werden soll, für immer. Dort, wo das CO2 in New Haven unter Hochdruck bis zu 2500 Meter Tiefe in den Boden gepresst wird, stehen zwei simple, hydrantenähnliche Installationen, AP1 und AP2, wie Brian Sherrick, Projektmanager in New Haven, erklärt.
AP1 goes around 8200 feet, AP2 goes 7800 feet.
Technisch funktioniert das Verfahren, auch wenn Gegner monieren, niemand wisse wirklich, was mit dem CO2 über die Jahrhunderte passiere. Und die Befürworter räumen ein, dass Energiebedarf und damit Kosten noch viel zu hoch sind.
The biggest challenge for the technology development is decreasing the energy demand. The traditional amine systems require about 30%, so if you're treating 100 megawatts, it would take about 30 megawatts to run that process equipment.
Ungefähr ein Drittel der produzierten Energie werde im Allgemeinen dafür verwendet, das CO2 zu absorbieren und in die Erde zu pumpen, sagt Projektmanager Brian Sherrick. Und deshalb wird im Moment auch in New Haven nur ein winziger Bruchteil des anfallenden CO2s in den Boden gepumpt. Die CCS-Technologie oder Clean Coal verursache Kosten von $40-70 pro Tonne und das bei einem Tonnenpreis von $20, sagt Tom Kerr von der Internationalen Energiebehörde IEA in Paris. Um Präsident Obamas Ziel aus dem Wahlkampf zu erreichen, die CO2-Emissionen bezogen auf 1990 um 80% bis 2050 zu reduzieren, sind laut US-Wissenschaftsakademie bis dahin Investitionen in der Höhe von $1.7 billion nötig. Dennoch sind die Anhänger der Kohle, namentlich der National Coal Council, der die Regierung in Sachen Kohle berät, enthusiastisch.
It's morning in America. And it's morning in America for coal.
Fred Palmer spricht von einer Morgenröte für Amerika und die Kohle in Anspielung an einen berühmten Wahlkampfslogan von Ronald Reagan. Denn die Investitionen würden Hunderttausende permanenter Arbeitsplätze schaffen und das Bruttoinlandprodukt langfristig um weit mehr als die Investitionen erhöhen, heißt es in einer neuen Studie des National Coal Council im Auftrag des Energieministeriums. Auch Tom Kerr von der Internationalen Energiebehörde in Paris kommt zum Schluss, dass sogenannte Clean Coal unverzichtbar sei, da diese Technologie nicht nur in Kohlekraftwerken, sondern auch in Zement- oder Stahlfabriken zum Einsatz komme.
CCS provides one-fifth of the overall CO2 reductions in 2050.
Unter der Vorgabe, mit den kosteneffizientesten Technologien die CO2-Emissionen bis 2050 weltweit um 50% zu senken, trage Clean Coal zu einem Fünftel zu diesem Ziel bei. Ohne diese Technologie würden die Kosten dagegen um 70% steigen. Was Fred Palmer «Morning in America for Coal» nannte, nennen die Gegner der Kohleindustrie, wie Mel Tyree, «Morning in America for the Coal Industry».
Certainly, they're trying to utilize a 19th century technology, which is, you know, mining and burning coal and power plants, and try to extend that into the future.
Die Kohleindustrie versuche, eine Technologie des 19. Jahrhunderts, nämlich Bergbau und Verbrennen von Kohle zur Energiegewinnung, ins 21. Jahrhundert zu retten.
There's no such thing as clean coal.
Es gibt keine saubere Kohle, sagt Larry Gibson, der wie ein Schiffsbrüchiger auf einem Berg in West Virginia wohnt, während rund um sein Eigentum Bergspitzen in die Luft gesprengt und Täler mit Schutt gefüllt werden, um Kohle abzubauen, und giftiger Kohleschlamm das Grundwasser gefährdet. Was die Kohlegegner unter Technologie des 19. Jahrhunderts verstehen, erklärt Elisa Young. Ihr Haus ist im Umkreis von 20 Kilometern von 4 Kohlekraftwerken umgeben und 5 weitere sind geplant. Die Todesrate durch Krebs sei in dieser Region ungewöhnlich hoch und der saure Regen, verursacht durch Schwefelsäure aus Kohlekraftwerken, habe einen schwarzen Granitgrabstein eines Krebsopfers mit einer eingelassenen Rose aus Stein innerhalb eines Jahres völlig zerstört.
She got him a black granite headstone with yellow roses. And within a year, the roses had been eaten off of the black granite.
Sagt sie am Steuer ihres Autos, während sich riesige Schornsteine ins Bild schieben. Wir atmen Substanzen ein, die Steine zerstören.
What we're breathing is bad enough to eat away rock.
Wer in West Virginia mit Gegnern der Kohleindustrie spricht, erhält den Eindruck, dass die US-Umweltbehörde EPA bislang nur lax die Umweltstandards durchsetzte. James Murkowski, stellvertretender Energieminister in der Regierung Obama, räumte unlängst vor dem National Coal Council ein, dass Skepsis und sogar Angst vor der unterirdischen Lagerung von CO2 verbreitet und ein Hindernis bei der Einführung der sogenannten Clean Coal Technologie sei. Sein Albtraum sei ein Fastunglück wie 1978 beim Atomreaktor Three Mile Island.
We need to have the support of the public. My biggest fear at night is to have something like a Three Mile Island. So we got to be very, very careful, so we're absolutely sure that that liquid stays in the ground.
Denn die Regierung Obama möchte bis 2016 8 Großdemonstrationsobjekte in Betrieb haben, darunter das Mountaineer-Kraftwerk in New Haven, West Virginia. Und in 8 bis 10 Jahren landesweit mit der Einführung der Clean Coal Technologie beginnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.